In 50 Metern fahren Sie rechts. Danach fahren Sie rechts.
Na.
Ja. Herrschaft, Zeiten noch einmal. Alle, was red ich bei dir wieder an der Wand? Na, kannst du vielleicht einmal zuhorchen?
Ist schon recht.
Ich hab dir doch gesagt, du sollst rechts fahren.
Ja.
Ja, also. Es geht doch.
Ja, ist ja recht.
Sie haben Ihren Zielort erreicht.
Servus, grüß euch und herzlich willkommen beim Podcast der SOKO Original Hüttenkrimi
und Original Wirtshauskrimi.
Jeden Monat Neues,
Interessantes,
Wissenswertes,
Begeisterndes
rund um die Ermittlungen der SOKO Original Hüttenkrimi
und Original Wirtshauskrimi.
Schwitzergeschichten aus den Bergen.
Wirtshausgeschichten direkt vom Stammtisch. Außerdem Ermittlungsergebnisse aus den aktuellen Fällen.
Jeden Monat ein Gast aus der SOKO Original Hüttenkrimi.
Oder dem Original Wirtshauskrimi.
Mit dem wir uns auf der Hütten.
Oder aber im Wirtshaus.
Treffen.
Genau. Aber du sag einmal, wer sind denn wir überhaupt?
Ja, wir. Wer sind denn wir? Das ist doch klar. Die Angela Eberlein
und der Ralf Schönberger. Die Lieblingshütte vom Hauptkommissar Gangelhofer, das Café und Bergrestaurant Polite in Bad Hindelang. Ja, Ralf, grüß dich, servus.
Servus, Angie, habe ich die Ehre.
Ja, wo kommst denn du jetzt da heute her?
Mei, ich sag's dir, heute bin ich eine schöne Strecke gefahren. Ich hab mir nämlich gedacht, wenn ich schon nach Bad Hindelang fahre, dann fahre ich nicht über Sonthofen und über die B308 her, sondern über diese berühmte Bergrennstrecke. Wenn man nämlich übers Oberjoch fährt, da sind ja früher ganz berühmte Bergrennen, haben da stattgefunden, da sind sie mit den alten VW und Porsche und Mercedes sind sie aufgerauscht. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, fahre ich halt mit dem Hüttenkrimbus auch mal so eine schöne Strecke daher.
Ja, und dann hast du auch noch gleich das beste Wetter dafür ausgesucht.
Sensation, ha?
Großartig.
Aber immer, wenn wir im Allgäu sind, immer scheint die Sonne. Ja. Es ist ein Wahnsinn.
Ob es an uns liegt oder am Allgäu, ich weiß nicht.
Gut, das lassen wir jetzt einmal so stehen.
Lassen wir.
Das kann sich jetzt auch der Allgäuer für sich selber denken, wo sie einem besser gefällt.
Genau.
Du, gehen wir auf?
Ja, bist du bereit?
Ja, du freilich.
Ja, dann.
Ich habe alles mit dabei, gell? Mhm. Du auch?
Ja, kennst mich doch.
Ja, wunderbar.
Gut, dann schieß mal los, oder?
Du schau, wenn man durchs Dorf geht, also die ersten Meter, weißt du, müssen wir durchs Dorf gehen, kommst du an der Pfarrkirche vorbei. Weißt du eigentlich, dass die auf den heiligen Baptist geweiht ist?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Nicht?
Nein.
Also, merken fürs nächste Mal, gell?
Wieder was gelernt.
Und wie ist es für ein richtiges Allgäuer Dorf gehört? Ist natürlich auch neben der Kirche gleich der Kirchenbeck.
Mhm.
Übrigens ein unglaublich gutes Kümmel. Also ein Sauerteigbrot haben die da.
Mhm.
Also haben wir letztes Mal gekauft. Eine Schau.
Mhm. Wir reden schon wieder nur vom Essen, ich merke schon.
Ja, also sind wir wegen was anderem da.
Nein, ich weiß nicht. Wir müssen ein bisschen wandern jetzt, ein bisschen spazieren gehen, oder? Was meinst
du? Ja, dann auf geht's.
Ja,
für.
Bin schon weg.
Und da schau her, geht schon aus dem Dorf, gell?
Und es ist wirklich so Schönheit. Es ist fast ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Bilder mit über den Podcast senden können. Wobei, unabhängig davon, muss ich eh sagen, beim letzten Mal, als wir da gewesen sind, habe ich die Graudering gespielt. Das heißt, ich habe den Tatort bespielen dürfen und den haben wir direkt da oben auf der Weide auf diesem kleinen Bugerl da gemacht. Und da waren zwei Jungkühe. Ich weiß gar nicht, es sagt mir überhaupt Jungkühe, Stadlerin und so, du weißt schon.
In Niederbayern, wo jetzt ich herkomme, sagt man Kalm.
Mhm.
Im Allgäu, glaube ich, sagt man Schumper.
Okay, also diese Kälberl oder...
Schumper?
Genau, also die Schumper, die waren mit uns auf der Weide, Wiese, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Auf jeden Fall waren die total neugierig und haben die ganze Zeit geschaut, was wir da eigentlich machen und haben uns angestupst und waren damit quasi die besten Mitspieler, die ich mir überhaupt als Grauderin hätte wünschen können. Also wirklich wieder mal ein absolutes Highlight. Und wenn wir jetzt da schon stehen, brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch da links raufschauen und ein paar Meter gehen und dann sind wir schon da. Im Polite.
Richtig, das Bergwirtshaus Polite. Weißt du eigentlich, warum das Polite heißt?
Nein, auch nicht.
Ja, Polite ist ein Allgäuer Ausdruck und heißt, sagen wir mal frei, was jetzt Buchenhang. Mhm. Und wenn man jetzt so diese, also in deinen Worten Weide, im Allgäu darf man sagen Alpe, ja. Die Alpe anschaut, dann siehst du die ganzen alten Bucherbäume stehen. Mhm. Und deswegen ist das da herum die Polite.
Mhm. Gut.
Und es ist, also, du weißt es also eh, weißt du, auf was ich mich freue? Mhm. Weißt du, auf was ich mich heuer wirklich wieder freue?
Was denn?
Auf unseren Sommernachtskrimi.
Ui, machen wir den wieder?
Freilich, am 9. Juli sind wir wieder beim Sommernachtskrimi da.
Ach, schön.
Ja, das ist, also, ist ein unvergesslicher Abend, das sind das, weil also die Terrassen schaut Richtung Westen. Mhm. Und wenn man dann noch rüberschaut, dann schaut man über das Imberger Horn, oder die Halbertspitz oder den Elblekopf, beide übrigens über 2000 Meter hoch. Und wenn die Sonne dann da hinten untergeht, also muss ich dir sagen, egal ob ich jetzt einen Kommissar an dem Abend mache oder an der Regie stehe, das sind Abende, die vergisst du nicht.
So schön. Du, und ich darf sagen, wenn wir zwar jetzt eh schon das Glück haben, dass wir da sind und das Wetter auch noch so traumhaft ist, wie schaut's aus? Hocken wir uns ein bisschen auf Terrassen, oder?
Du, ja, und weißt du was, ist ja eh schon ein bisschen, also sind wir eh schon fortgeschrittene Zeit. Und wenn wir schon im Allgäu sind, was werden wir dann essen?
Hä?
Essen wir richtig gute Kässpotzen?
Ja, hä? Das machen wir.
Mit einem guten Allgäuer Bergkäs?
Ja.
Weil ich weiß nämlich, der Timo, der Wirt, die macht der besonders gut. Rosi Brechbergers Schwürzergeschichte.
An den Bergabhängen östlich vor Hinterstein befindet sich in einer Felswand eine Grotte, der Wildfräuleinstein. Und genau an diesem sagenumwobenen Ort spult die heutige Geschichte aus Rosi Blechbergers kleinem Bücherl. Die Benennung Wildfräuleinstein stammt aus uralten Zeiten, als dort, wie der Name schon sagt, wilde und geheimnisvolle Fräulein hausten. Durch eine Art Querwand wird die Grotte in zwei Höhlungen geteilt, wobei es die eine als Stube und die andere zum Schlafen genutzt haben. Wie viele Fräulein es damals waren, das weiß man nicht. Sehr wohl aber, dass zwei von ihnen Rezabell und Hurlahutsch geheißen haben. Oft wurden sie von den Bergheuern und Hirten gesehen, waren allerweil freundlich zu den Leuten und taten niemandem Schaden. Sie besaßen eine stattliche Tuchbleiche und beschäftigten sich leidenschaftlich mit dem Spinnen und Weben. Allerdings befand sich diese Bleiche merkwürdigerweise an einer Stelle, wo weit und breit kein Wasser zu finden ist. Zuweilen kamen sogar bis runter ins Tal zu die Häuser in Hinterstein und traten mit den Talbewohnern in Verbindung oder gingen sogar Ehebündnisse mit ihnen ein. Und so kam's, dass einmal ein wildes Fräulein, dessen Namen niemand kannte, einen Burschen aus dem Dorf heiratete. Aber nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass man ihr keinen Namen geben darf. Denn darf man bei der Namensgebung zufällig ihren wirklichen, rechtmäßigen treffen, so müssen sie sogleich fort. Lange Jahre lebten die beiden in glücklicher und treuer Ehe miteinander und auch die Nachbarn hatten die fleißige Frau sehr lieb gewonnen. Doch als sie eines Tages im Garten beschäftigt war, das Kraut abzuwurmen, kam ein altes Weib vorbei und rief ihr zu: »Oh, mein liebes Gertrüdle, wir fressen de Würmle deine Grütle!« Da wurde das arme Fräulein leichenblass, fing an zu weinen und zu jammern und klagte gar bitterlich, dass jetzt nimmer bleiben darf. Denn das Weib hatte ihren wirklichen Namen genannt. An diesem Tag verschwand das wilde Fräulein spurlos aus dem Dorf und wird fortan nie wieder gesehen. Aktuelles aus der Einsatzleitung. So, Ralf, nachdem wir jetzt frisch gestärkt sind mit unseren Kasperzen, kommen wir wieder zu unserer beliebten Rubrik Was gibt's denn Neues bei der Soko? Erzähl ein bisschen, was ist denn so los?
Du, da weiß ich gleich gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf der einen Seite sind wir ja letzte Woche, also am 12. März, sind wir ja mit unserem neuen Fall gestartet, was uns natürlich alle total freut. Aber auf der anderen Seite gibt es gerade ein ganz ein tolles Projekt, wo wir dran arbeiten. Und das, glaube ich, mag ich dir jetzt erzählen.
Sehr gern.
Ja, du, vor 3 Jahren habe ich ja schon die Idee gehabt, ein Krimi-Festival in Bad Tölz zu machen. Mhm. Und zwar nicht so ein Krimi-Festival mit ernsthaften Krimis und in der Pathologie und sowas. Was gibt es nämlich schon? Nämlich das Münchner Krimi-Festival. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wir machen das so, wie wir sind. Wir machen Comedy, wir machen Slapstick, wir bringen Leute zum Lachen. Und so habe ich gedacht, weißt du was, ich mache ein Krimi-Festival mit lauter verschiedenen Formaten unter dem Motto Gauner, Gaudi und Genuss. Mhm. Alle Veranstaltungen müssen mit Essen zum Tor haben, natürlich mit Krimi und vor allen Dingen immer einer Mordsgaudi. Naja, und so bin ich halt vor 3 Jahren, bin ich zur Susanne Frei-Allgeier marschiert. Das ist die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin in Bad Tölz. Und habe ihr mal eine Idee erzählt und wie es der Teufel so haben will, hat sie auch schon einige Zeit das im Kopf gehabt, sowas zu machen und hat mehr oder weniger aktiv jemanden gesucht, der mit ihr das macht. Gut, jetzt wissen wir alle, was uns die letzten 2 Jahre dazwischen gekommen ist. Mhm. Und so haben wir letztes Jahr im Herbst wieder angefangen, uns Gedanken zu machen und haben uns von verschiedenen Seiten Hilfe geholt. Mhm. Und jetzt sind wir soweit, dass wir nächste Woche gehen wir mit dem ersten Tölzer Krimisommer auf den Markt. Und zwar schaut es so aus, dass dieses Jahr wird vom 15. Juni bis zum 31.07. gibt es in Tölz den Tölzer Krimisommer. Es sind über 20 Veranstaltungen mit ganz verschiedenen Formaten. Es gibt natürlich Kriminaldinner, so wie wir das machen. Aber wir haben ein paar richtig coole Formate und coole Künstler und Ensembles engagieren können. So ist zum Beispiel einer, und da bin ich total stolz, dass der kommt, ist der Kurt Gment. Mhm. Ist in seinem richtigen Leben, wenn man es so sagen darf, ein Geologe, aber er hat einen Krimi geschrieben, der heißt Leonhardifahrt. Spielt natürlich in Bad Tölz, spielt ganz früh im Metzgerbräu und dieser Abend, diese Krimi-Lesung, wenn man es so haben will, was natürlich keine Krimi-Lesung im klassischen Sinn ist, weil ja immer Essen dabei ist, spielt natürlich am Originalschauplatz dem Metzgerbräu. Mhm. Und so haben wir uns für diese 6 Wochen ganz unterschiedliche Formate einfallen lassen, wo jetzt zum Beispiel auch Krimi oder Lesen den Kindern, den Jugendlichen, den Junggebliebenen nahegebracht wird. Es gibt ein Format, das heißt Gelesen und Kehrt, das 5 Tage lang mitten in der Stadt, in der Marktstraße stattfindet. Oder eben auch eine Krimi-Party mit viel Musik und so weiter.
Das klingt auf jeden Fall super. Du, und jetzt, wo du uns schon alle so neugierig gemacht hast, gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, wo man sich über das ganze Programm informieren kann? Gibt es Internetseiten zum Beispiel?
Freilich, die Internetseiten heißt www.krimisommer.com. Mhm. Die ist ab 28. März ist sie online. Da finden wir alle Künstler, alle Locations, wie man auf gut Bayerisch sagt, also die Wirtshäuser quasi, wo wir ermitteln. Und natürlich auch die einzelnen Termine. Und wenn man will, kann man sich, wie gesagt, ab 28.03. für alle Veranstaltungen Karten kaufen.
Gut zu wissen.
Ja, und jetzt, ich habe ja vorhin kurz von der Premiere erzählt. Und was ja schon außergewöhnlich ist, war ja bei dieser Premiere, dass du ja quasi nicht mitgespielt hast.
Na?
Sondern dass einer der seltenen Abende war, wo du als Gast dabei warst.
Ja.
Von der ersten bis zur letzten Minute.
Ja, eine tragende Rolle quasi. Also auch der Gast ist ja auch total wichtig, gell, bei uns.
Ja, ohne einen Gast gang's ja nicht, gell. Stell dir vor, es hat keiner lachen.
Ja, ganz schlecht.
Und natürlich wollen wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und jetzt, du, sag mal, wie hat es dir denn gegangen beim Fall Mistelberger?
Ja, gut.
Doch so gut, ja.
Nein,
vielleicht nicht ganz so ausführlich.
Nein, du, es war wirklich, es war ein Mordsgaudi. Also ich habe mich total gefreut. Wir haben ja entschieden, dass nachdem ich die nächsten Monate beruflich auf anderen Bühnen ein bisschen unterwegs bin, dass wir ein paar neue Gesichter dabei haben beim Krimi und dass die natürlich dann auch die Premiere spielen und sich da so richtig eingrooven. Und es war wirklich, es war ein Mordsgaudi. Also der Fall ist super. Unsere neuen Mitspieler sind der Hammer. Also von Anfang bis Ende wirklich, wirklich richtig schön.
Wer ist denn so dein Favorit gewesen, wenn du an die Rollen so denkst?
Oh, das ist jetzt aber geschert.
Ich weiß.
Das ist geschert. Also ich kenne ja so unsere Altbewährten, kenne ich ja schon, gell? Aber ich muss sagen, also jeder, der einen Fall vielleicht schon vorher gesehen hat, der sollte auf jeden Fall wiederkommen, weil durch das, dass wir neue Gesichter haben, haben wir natürlich auch ein bisschen neue Farben jetzt mit dem Spiel drin. Und also ohne jetzt mir den Unmut meiner Kollegen irgendwie zuzuziehen, also der Papa vom Kommissar, also der ist schon eine Schau. Den sollte man sich nicht entgehen lassen. Jetzt hast du mir mal schon ganz schön die Bredouille gebracht, gell? Jetzt darf ich dich aber auch wieder ein bisschen was fragen, darf ich sagen. Was gibt's denn sonst noch so für Fragen, die vielleicht bei euch so in die Einsatzzentrale reinflattern? Was brennt die Leute so unter die Nägel?
Ja, interessant ist ja, das hat sich die letzten Wochen, hat sich das ein bisschen rauskristallisiert. Es war immer schon so, aber tatsächlich die letzten Wochen ist ganz witzig, dass immer mehr Leute fragen, mei, wir kommen da zu dem und dem Krimi, könnt ihr uns nicht irgendwelche Zimmerempfehlungen geben? Mhm. Ja, und jetzt ist natürlich schon so, wir sind natürlich keine Hotelvermittlung. Wir sind auch keine Touristinformation. Also wir kennen nicht alles, aber natürlich sind wir ja oft unterwegs, haben selber schon an vielen, vielen Orten geschlafen und ich bin dann immer so, also ich rufe dann meistens zurück und dann kommt immer der Satz, wisst ihr, also Empfehlungen aussprechen ist ja immer das eine. Mhm. Ich kann immer nur sagen, was mir gefallen hat und das sage ich nachher auch. Also wenn jemand wirklich dringend irgendwo Unterkunft braucht, ja dann rühren sie sich halt. Mhm. Also beim Vorzimmer oder bei der Einsatzleitung.
Super.
Genau. Und wo so eine andere Frage ja immer ist, kommt vor allen Dingen von Leuten, die einmal bei uns waren, die unseren Abend schon mal miterlebt haben und dort Gaudi gehabt haben, viel gelacht haben. Die fragen dann auch immer, mei, wie ist denn das mit Geburtstagsfeiern, mit Hochzeiten, mit Firmen-Events? Kann man das bei als Betriebsausflug machen? Oder wie schaut es mit der Weihnachtsfeier aus? Und da ist es ja so, wir kommen ja aus dieser Ecke raus. Das heißt, als wir 2010 mit unserem Hüttenkrimi angefangen haben, waren die ersten Veranstaltungen Firmenveranstaltungen. Mhm. Erst nach ungefähr 1,5 Jahren hat irgendwann einmal ein Gast gesagt bei einer Firmenveranstaltung, also ihr seid ja super, macht doch das für die Öffentlichkeit. Mhm. Und tatsächlich ist dann 1,5 Jahre nach der Premiere vom Original Hüttenkrimi erst angefangen worden, sich über öffentliche Veranstaltungen Gedanken zu machen. Das hat sich die letzten Jahre gewandelt. Das heißt, wir machen ja mittlerweile, wenn man normale Jahre nimmt, bis zu 120 solcher Veranstaltungen im Jahr und natürlich auch viel Firmenveranstaltungen. Und wir haben quasi für jede Gruppengröße, ob eine Hochzeit mit 80 Leuten, ein Geburtstag mit 30 Leuten oder eine Firma mit 330 Leuten, wir haben verschiedene Ensemblegrößen, heißt es bei uns. Das geht bei der Taskforce los, wo der Kommissar und der Grauderer bzw. die Grauderin zu zweit anrücken. Es gibt das Sondereinsatzkommando, also das SEK, oder die große Soko. Und das wirkliche, wirkliche Schmankerl für Firmenveranstaltungen ist unser Sondereinsatz. Das ist so diese perfekte Mischung zwischen Theater, Genuss, Bewegung draußen und natürlich am zünftigen Abend auf der Hütte.
Wunderbar. Also da ist wirklich für jeden was dabei, egal ob privat oder geschäftlich. Es darf sich und soll sich vor allem keiner scheuen, einfach einmal eine ganz unverbindliche Anfrage zu stellen und zum Beispiel eine E-Mail ans Vorzimmer zu schicken, oder?
Ganz genau. Mhm. Einfach schreiben. In der Regel antworte mal in 1, 2, 3 Tagen, je nachdem, wie wir unterwegs sind. Aber ja, ist tatsächlich so.
Ja, so einfach ist manchmal, gell? Und wenn wir jetzt eh schon bei einfachen Sachen sind, soll man jetzt einfach Kaffee schalen.
Und weißt du, was wir uns da dazu bestellen?
Nein.
Allgäuer Apfelkrapfen.
Das machen wir.
Genau.
Gut.
Das Wirtshaus im Tal.
Fast könnte man meinen, dass wir uns ja nur in Brauereigasthöfen herumtreiben. Weil auch heute sind wir wieder in einem unglaublich schönen Wirtshaus gelandet, dem Hackelberger Bräustüberl in Passau. Und egal, ob man jetzt aus dem Bayerischen Wald über die B85 nach Passau kommt, von Harzenberg herüber oder aus der Altstadt rauskommt, landet man unweigerlich am Hackelberg. Hier hat sich 1675 schon die Braustätte niedergelassen und was gehört zu einer guten Brauerei dazu? Natürlich ein zünftiges Bräustüberl. Heute ist der Martin der Wirt. Der Herr ist über eine ganze Heerschar an fleißige Kech, freundliche Leute im Service, die sich den ganzen Tag um ihre Gäste kümmern. Bekannt ist das Hackelberger Bräustüberl vor allen Dingen für seinen wunderschönen Biergarten, der fast direkt an der Donau liegt. Zünftige Biergartenschmankerl, Händel, Brezen und was weiß ich alles, was man dort alles schlemmen kann. Ja, und so sind natürlich auch wir irgendwann einmal nach Passau gekommen und haben uns gedacht, in diesem Wirtshaus, da wollen wir ermitteln. Gleich wenn man reinkommt, empfängt einen eine wunderschöne Schank, also eine schiere Mischung aus Tradition und Moderne. Links davon ist eine schöne Lounge, wie man auf gut bayerisch sagt, eine schöne Bar. Auf der rechten Seite geht's in die Zunftstuben rein. Da sitzt man ganz gemütlich mit über 80 Personen und da drin ermitteln wir. Und wenn Sie sagen, nein, ich mag jetzt nicht warten bis zum 1. Oktober, bis der Original-Wirtshaus-Krimi wieder in Passau ermittelt, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei im Hackelberger Bräustüberl. Oder Sie holen sich das geschmackige Hackelberger Reindl nach Hause mit Knädel, mit verschiedenen Braten, einem guten Kraut und natürlich einer unwahrscheinlich guten Sauce. Weil auch das gibt's im Hackelberger Bräustüberl. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Egal, ob Sie sich jetzt ein Reindl nach Hause holen oder direkt ins Bräustüberl im Biergarten gingen, probieren Sie mal den Hackelzwerg. Und hier kommt ein Zitat, das auf der Brauereiseite zu finden ist. Der Hackelzwerg ist nämlich ein Quereinsteiger und Rookie der bayerischen Bierszene. Der kann mehr als Tradition und pfeift auf angestaubte Folklore. Bayerisch, wild, frech, bam! Perfekt für Grillmeister, Lagerfeuerromantiker und Tresenposer. Und diese Rolle aus dem Fall Krummhaxen sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
Heute stellen wir Ihnen die Rolle der Immobilienmaklerin Doris Kleinhäusler vor. Sie ist eine ehrgeizige und erfolgreiche Geschäftsfrau, der niemand auch nur ein bisschen was zum Sagen hat. Sie hat das Zepter allerweil in der Hand und sorgt es auch gern an jedem. Sie kennt an jeden und keiner kommt an ihr vorbei. Auch wenn sie mal über Leichen spazieren muss, sie nimmt sich alles in ihrer typisch großkopferten Manier. Und als passionierte Jägerin hat sie allerweil, wenn sie mal pressiert, eine Kurzwaffe für den eventuellen Fangschuss dabei. Und heute ist die Frau hier bei uns zu Gast, die nicht nur diese Rolle mit Gefühl und Leidenschaft zum Leben erweckt hat. Die wunderbare und einzigartige Barbara Kutzer.
Ja, grüß dich Barbara, schön, dass du da bist.
Grüß euch miteinander, das ist ja schön, dass wir uns einmal wieder sehen.
Und wie, und danke, dass du die Zeit genommen hast für uns.
Ja.
Die Barbara Kutzer. Mitte der 50er Jahre in Traunstein geboren, hat sie 1979 ihre Theaterlaufbahn begonnen, als sie die große Amse Kern zum Chiemgauer Volkstheater geholt hat. Anfang der 80er Jahre war sie lange Zeit Teil des Ensembles von der Polizeiinspektion 1. Die Barbara hat in der Löwengrube mitgewirkt, in vielen verschiedenen Fernsehproduktionen wie dem Tatort, dem Derrick, dem Alten. Und selbstverständlich war sie Mitte der 90er auch beim Stanglwirt Teil des Ensembles. Der Komödienstadel, Peter Steiners Theaterstadel und viele weitere Produktionen haben ihr Leben begleitet. Und irgendwann hat sie natürlich auch der Weg zum Original-Hüttenkrimi geführt.
Liebe Barbara, der Ralf hat es ja gerade schon so charmant eingeleitet und darum gleich von mir die erste Frage. Weißt du eigentlich, wie lang dass du schon beim Hüttenkrimi mit dabei bist?
Ja, das sind jetzt schon ein paar Tage, aber ich weiß ganz genau, ich führe nämlich auch Buch. Immer wenn ich eine Dispo gekriegt habe, habe ich den an Ordner rein und dann kann ich da jetzt gleich nachschauen, ich sag das gleich. Pass auf, das war am 15.06.2012. Das erste Mal, das da war ich beim, wo war denn das? In Lingriers war Abfahrt und dann waren wir in, auf der Ödbergalm, genau. Da habe ich die Wirtin gespielt. Naja, versucht zu spielen, weil da hat man ja eigentlich nur so eine Seite Skript gehabt. Und dann machen wir den Mund auf und reden. Mir ist gleich dann gleich mal die Stimme weggeblieben. Oh Gott, war ich nervös. Aber es ist gegangen. Mhm. Ja, und so ist halt eine nach der anderen gekommen von diesen Produktionen. Und mittlerweile habe ich mich dann recht wohl gefühlt.
Du, Barbara.
Ja?
Gibt es eigentlich eine Rolle in diesen ganzen Jahren, wo wir miteinander unterwegs sind, wo du sagst, ja genau, das ist meine Lieblingsrolle gewesen?
Ja, da muss ich sagen, das ist die Kleinhäuslerin. Da habe ich zwar eine Zeit gebraucht, bis ich mich mit ihr angefreundet habe, aber dann habe ich so umeinander experimentiert und dann hat mir die saumäßig Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Ich habe allerdings auch Seferl gern gespielt. Da habe ich aber auch eine Zeit gebraucht. Aber Kleinhäuslerin, die steht schon bei mir an erster Stelle beim Hüttenkrimi.
Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst, jetzt, wir haben ja quasi heuer ein Zehnjähriges.
Ja.
Gibt's oder fallen da Anekdoten ein, wo du sagst, Herrschaftszeiten? Und das kann ich mir nur ganz genau erinnern, wie das war. Wo du sagst, das sind so Augenblicke oder Momente oder vielleicht sogar Stunden gewesen, die du einfach nicht vergisst.
Also, eines kann ich dir genau sagen, das war beim Wasmeier, wo wir gespielt haben. Da bin ich aus der Rollen ausgestiegen, weil ich selber so lachen habe müssen, was mir eigentlich selten passiert. Aber da hat der Ralf einen Kommissar gespielt und dann beim Tanz ist der da an diesem, so ein Holzdingsbums und da ist der Druck hängt. Und der mit uns mitgespielt hat, auf der anderen Seite. Und dann haben sie die angeschaut. Also das kann man nicht beschreiben, aber es war zum Schießen. Also das werde ich, glaube ich, in 100 Jahren nicht vergessen. Da habe ich beim Heimfahren dann noch lachen müssen. Das kann man einfach nicht beschreiben, weil das so lustig war. Ja, es gibt viele lustige Geschichten da beim Hüttenkrimi, muss ich schon sagen. Aber das ist jetzt das Gravierendste gewesen. Und einer hat einmal gesagt, der hat dann so einen holländischen Akzent gehabt. Oh, das war aber schwer. Das werde ich auch nicht vergessen. Ja, da gibt es viele so Kleinigkeiten, wo man sagt, boah, das ist einfach schön. Drum.
Und wenn du jetzt einmal einen Hüttenkrimi außen vor lässt, weil du hast ja eine grandiose, unvergleichbare, also für mich ein sehr beeindruckendes Leben hinter dir als Schauspielerin. Also sagen wir mal vor 2012, ohne Hüttenkrimi. Was ist denn dein liebstes Gewinn?
Ui, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich glaube, ich bin so ein Glückskind. Ich bin in viele Dinge einfach so eingekrumpelt und dann habe ich mir gedacht, zuerst, kann ich das? Und auf einmal hat mir das dann taugt und da habe ich mich dann wohl gefühlt. So war es auch mit dem Theater. Ich wollte ja nie auf die Bühne. Ich war damals mit dem Feichtner beieinander, das ist ein Schauspieler auch, den gibt es aber leider nicht mehr, der ist schon gestorben. Und der hat aber gesagt, Dirndl, Kim, du kannst das. Und ich habe, nein, ich stelle mich doch nicht auf die Bühne, ich lasse mich doch da nicht anschauen von alle Leuten. Und dann bin ich aber trotzdem öfters mitgefahren mit den Chiemgauer. Und da hat halt dann einmal eine gefällt und dann hat die Amsi Kern gesagt, du, das ist eine ganz kleine Rolle, die kannst du schon spielen. Da brauchst du mir bloß drei Sachen sagen, das andere sage ich dir dann schon. Aha. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ein feuchtes Glas Besteck aus der Hand gefallen, werde ich auch nicht vergessen. Und dann habe ich halt das gesagt und dann, da schau ich her. Und dann habe ich vom ersten bis zum dritten Akt, da bin ich nur in der Schlussszene gekommen habe ich dann Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Und da war ich dann so eine, ja, so eine eifersüchtige Bauernmagd, die der anderen eine schmiert und dann Mordszirkus macht. Und dann habe ich das gelernt und dann habe ich das so, naja, recht oder schlecht, sage ich jetzt mal, über die Bühne gebracht. Und so hat das bei mir eigentlich angefangen, dass ich dann beim Chiemgauer Volkstheater angefangen habe. Ja, auch einige Jährchen, so heißt es. Ja, und da gibt es diese gemeine Episode, ist Dirndl vom Land. Und die Amsi hat das dann zum Schluss alles noch erzählt, dass die Bauerei jetzt ganz neu ist da. Und ich bin dann rausgegangen und stehe so an der Theke und dann kommt ein netter Herr und nimmt mir so einen Arm und sagt, ach, unsere Debütantin. Ja, Barbara, Halbbildung. Ich habe es verwechselt mit Dilettantin und war so unglücklich, bis ich dann draufgekommen bin, dass das gar nicht so war. Ja, das war auch sehr einschneidend, dieses Erlebnis. Ja, so war das. Und dann ist der hingegangen mit der Barbara. Dann habe ich auch teilweise beim Friedrich Wiedmer, den gibt es aber schon lange nicht mehr, nach die Chiemgauer dann, ja, und da bin ich so umeinander getingelt. Aber es war eigentlich immer sehr, sehr schön, muss ich schon sagen. Freilich, mei, auf und ab gibt es im Leben immer und so auch auf der Bühne, weiß man ja. Aber unterm Strich kann man sagen, eine schöne Zeit.
Und du hast ja gerade erzählt, dass du in der Gegend umeinander getingelt bist. Was ich auch noch total spannend finde, ist, du hast ja sogar selber einmal ein Theater gehabt und geleitet, gell?
Habe ich einmal gehabt. Ja, 10 Jahre, wieder 10 Jahre. Ja, genau. Das haben wir eigentlich mehr oder weniger, ich gebe es fast zu, nein, nicht fast, sondern wirklich, aus Trotz angefangen, weil wir nicht so funktioniert haben, wie die Herrschaften Steiner das wollten. Aber mein Gott, na, so gibt es eben auch die Ups. Und dann haben wir wieder mit dem Bayerischen Podium begonnen. Das war der Rudi Decker, der Erich Seifried und ich. Und das haben wir dann 10 Jahre lang haben wir das durchgezogen. Der Erich hat früher aufgehört. Und dann war es halt so, haben wir so Auswärtstermine gehabt. Und naja, dann, wir waren 5 Leute zum Schluss noch und dann waren wir schon ziemlich alt. Und wo bringt man über Stücke her für 5 Leute? Die immer älter werden und dann haben wir gesagt, es ist an der Zeit aufzuhören. Und ich glaube, das war dann auch gut. Ja, weil es ist ja dann der Hüttenkrimi auch gekommen, gell?
Du, und weil du jetzt auch gerade gesagt hast, von wegen aufhören, ich finde es zwar total schade, weil ich kann mich noch ewig mit dir unterhalten, aber ich darf am Ende immer die letzte Frage stellen.
Mach das.
Und in deinem Fall wäre das jetzt, mit wem darfst du gerne mal eine Flasche Wein trinken?
Ui, da gibt's viele. Ich glaube, da braucht man einige Flaschen.
Ja, oder auch mehrere?
Auch mehrere? Du meinst jetzt irgendwelche Größen oder
wen so? Wen auch immer, wen auch immer.
Tja, mit dem, wo ich noch nie was getrunken habe.
Zum Beispiel, ja.
Boah, konnte ich dir jetzt nicht sagen. Weil ich Gott sei Dank so viel liebe Leute um mich herum habe. Nein, das war ungerecht, wenn ich da jetzt einen rauspicken darf, weil ja jeder hat irgendwo so was Tolles an sich. Jeder Mensch ist doch super. Und dann freue ich mich, wenn ich mit jedem was trinken darf. Nein, das war übertrieben mit jedem. Aber es gibt wirklich so viel liebe Leute. Also da darf man keinen rauspicken.
Liebe Barbara, ich glaube, besser könnte man dich gar nicht beschreiben, als wie du das jetzt gerade selber mit deiner letzten Aussage gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und was meinst du? Bestellen wir uns jetzt einen Wein, oder wie?
Ja, unbedingt.
Ja, aber schon. Aber schon.
Einen roten?
Gerne, sehr gerne.
Weiß ich doch.
Das muss ich nur einflicken. Egal wie spät, dass wir heimgekommen sind. Ein ganz kleines Glasl Rotwein habe ich mir immer eingeschenkt. Nach dem Hüttenkrimi. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie die Vorstellung war. Drum bin ich so beim Rotwein geblieben.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder, oder? Das war er, der dritte Podcast der SOKO Original Hüttenkrimi.
Und Original Wirtshauskrimi.
Und Sie wissen's, Informationen gibt's auf www.hüttenkrimi.de und www.wirtshauskrimi.de.
Und an dieser Stelle sagen Servus die großartige Barbara Kutzer,
die liebenswerte Angela Eberlein
und der niederbayerische Ralf Schönberger.
Ja, dann darf ich sagen, bestellen wir uns eine Flasche, oder?
Ja, logisch, oder?
Entschuldigen Sie, kann ich mir eine Flasche Merlot haben, bitte?
Zwei, bitte!
Wunderbar! Sehr schön!